Einen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, wieder einmal hier zu stehen. Ich glaube, das letzte Mal war so zu Weihnachten herum. Und ich habe euch einen sehr langen Bibeltext mitgebracht, das gebe ich zu. Das war aber nicht aus Versehen oder so, sondern ganz bewusst von mir gewählt, weil ich finde, es ist eine total spannende, dichte Geschichte in der Bibel. Und wir finden ja im Neuen Testament sehr viele Erzählungen, wo Jesus Menschen direkt begegnet, in Menschenmengen, meistens umringt von ganz vielen Leuten, die mit ihren Anliegen auch da sind. Und hier in diesem Text begegnet er zwei ganz verschiedenen Menschen. Und ich möchte in meiner Predigt mir diese zwei Menschen etwas genauer mit euch anschauen und auch den Umgang von Jesus mit ihnen. Beide sind Einheimische und sie sind Juden. Und beide befinden sich in einer äußerst verzweifelten Lage, aus der sie sich Rettung durch Jesus erhoffen. Das macht der Text ganz deutlich. Aber beide haben ganz verschiedene Biografien und kommen aus ganz verschiedenen Milieus. Da ist einmal Jairus, das heißt auf Deutsch der Leuchtende, ein Synagogenvorsteher. Das heißt, er ist ein gesellschaftlich anerkannter und respektierter Mensch, ein Mann, vermutlich wohlhabend. Wir wissen auch nicht genau aus diesem Text, seit wann seine Tochter krank ist. Ob es eine lange Vorerkrankung gab oder ob es zu einem tragischen Unfall kam und sie deshalb im Sterben liegt. Wir wissen aber, er liebt sein Mädchen. Er nennt es Töchterchen. Das ist offensichtlich eine Koseform. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich früher Entchen genannt hat. Ich habe ganz lange gedacht, er nennt mich Entchen, weil ich wahrscheinlich meinen Namen noch nicht schreiben konnte. Aber man verniedlicht Formen als Ausdruck der Zuneigung, der Liebe. Jairus liebt seine Tochter. Und er befindet sich in einer Situation, in der er weiß, er kann nichts mehr für sein Kind tun. Sein Geld, sein Status, sein Ansehen, seine Beziehungen, nichts davon kann seiner Tochter mehr helfen. Und ich stelle mir vor, da ist Wut und Trauer und Verzweiflung und ganz viel Ohnmacht im Spiel. In den letzten Monaten haben weltweit viele Menschen erfahren müssen, wie man angesichts einer Krankheit eines geliebten Menschen machtlos wird. Corona ist wie ein Tsunami über den gesamten Erdball gerollt. Und wir alle werden die Nachwirkungen noch lange spüren. Mich hat besonders die Situation auch in Italien bewegt. Die Berliner Zeitung schrieb so kurz nach dem Ausbruch der Pandemie dort, also wahrscheinlich ungefähr im April, einen Artikel über die Region eines Krankenhauses in Bergamo. Am 17. März denkt der leitende Notfallmediziner Roberto Consentini darüber nach, ob seine Arbeit noch Sinn ergibt. 100 Patienten liegen in den Zimmern und den Fluren der Notaufnahme. Sie ist für maximal 40 Patienten ausgelegt. Vor der Klinik bildet sich ein Stau von Krankenwagen, die neue Patienten bringen. Ich habe in die Gesichter meiner Mitarbeiter geschaut und gesehen, es geht nicht mehr, sagt Consentini. Er rennt durch die überfüllte Klinik zum Büro des Direktors. Den nimmt er mit in die Ambulanz am Rande des Zusammenbruchs. Der Direktor hat sich bei jedem Arzt und jedem Mitarbeiter bedankt und dann verkündet, dass für einen Tag keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, erzählt Consentini. Die Krankenwagen vor der Klinik mussten umdrehen. Es ist schrecklich, wenn Menschen abgewiesen werden und Ärzte darüber entscheiden müssen, wen sie noch behandeln können und wen nicht. Es gibt Tragödien im Leben, die brechen über uns herein und wir können sie nicht verhindern. Das kann der Tod eines geliebten Menschen sein. Es kann ein Unfall sein, der alle meine Lebenspläne über den Haufen wirft. Es kann ein Krieg sein, der deine gesamte Existenz in Schutt und Asche legt. Vor kurzem habe ich erlebt, wie ein mir nahestehendes Paar, sehr plötzlich ihr ungeborenes Baby verloren hat. Und diese Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts der Situation war unfassbar schmerzhaft für alle Beteiligten. Jairos persönliche Lebenstragödie spielt sich nun vor uns in diesem Text ab. Kein Vater sollte sein Kind begraben müssen. Das ist auch im Deutschen so ungeheuerlich, dass wir nicht einmal ein Wort dafür haben. Kinder ohne Eltern sind Waisen. Aber Eltern, die ihre Kinder verlieren? Nun hört Jairus aber, dass Jesus in der Nähe ist und es gibt für ihn kein Halten mehr. Jesus, das war doch dieser Rabbi aus Nazareth, der in der Synagoge gelehrt und der Kranke geheilt hatte. Von dem hat er einige Geschichten, einige Wundergeschichten sogar gehört. Das ist dieser letzte Grashalm, an den Jairus sich klammern kann. Er hat nichts mehr zu verlieren. Ein erwachsener, gestandener, angesehener Mann wirft sich plötzlich vor Jesus auf den Boden. Und er fleht ihn an: Bitte hilf meinem Kind. Du kannst es retten. Was für ein Drama. Der Synagogenvorsteher liegt da auf dem Boden vor Jesus und schreit. Und alle Augen, stelle ich mir vor, richten sich auf ihn und diese Szene. Und wir wissen nicht genau, ob Jesus ihm geantwortet hat oder ob er einfach seine Hand ausgestreckt hat als Zeichen der Solidarität. Aber er macht deutlich, dass er Jairus begleiten möchte zu seiner Tochter. Und in diesem Moment, stelle ich mir vor, als Jesus einwilligt, da wird Hoffnung in Jairus aufgekeimt sein. Vielleicht kann er seine Tochter doch noch retten. Und er wird zügig vorangeschritten sein, Jesus hinter ihm, keine Zeit zu verlieren, denn der Zustand seines Kindes war kritisch. Doch auf dem Weg wird Jesus weiter von Menschen umringt. Er war bekannt, eine Berühmtheit. Und plötzlich bleibt er einfach stehen. Das ist, wie wenn der Krankenwagen auf dem Weg zu einem Schwerverletzten plötzlich eine Vollbremsung macht. Jairus muss das Herz in die Hose gerutscht sein. Hat es sich Jesus vielleicht anders überlegt? Liegt ihm mein Kind vielleicht doch nicht so sehr am Herzen? Hat er mich schon vergessen? Und dieser Text hat wirklich seltsame Wendungen und mitten in diese dramatische Erzählung, und wir sind schon mit dabei auf dem Weg zu diesem Kind, tritt plötzlich eine andere Person in den Fokus. Und zwar eine Frau. Und ihre Annäherung an Jesus ist eine komplett andere als die von Jairus. Sie kommt nicht von vorn, sie ist nicht in seinem Sichtfeld, sie geht in der Masse vielleicht sogar eher unter. Und sie hat ehrlich gesagt noch nicht einmal einen Namen in dieser Geschichte. Sie berührt nur von hinten die Kleidung von Jesus und auch sie wünscht sich Heilung. Über ihre chronische Erkrankung erfahren wir an dieser Stelle sehr viel. Denn sobald sie Jesus berührt, wird sie gesund. Und nun fordert Jesus sie auf zu erzählen. Sie leidet seit 12 Jahren, 12 Jahre an einem Blutfluss. Das ist nicht nur ein medizinisches Problem. Das bedeutet, seit 12 Jahren befindet sich diese Frau gewissermaßen im Corona-Lockdown. Ausschluss aus den Geschlechtsorganen bedeutete im jüdischen Umfeld, sowohl für Frauen als auch für Männer, kultische Unreinheit. Seit sie diese Erkrankung hat, also vermutlich seit ihrer Pubertät, ist jede Person, die sie berührt, auch unrein. Ja, selbst Dinge, die sie berührt, werden unrein. Dementsprechend durfte sie keine Gottesdienste besuchen oder andere Feierlichkeiten in der Synagoge. Diese Krankheit bedeutet 12 Jahre soziale Isolation. 12 Jahre keine menschlichen Berührungen. Ein Leben am Rande der Gesellschaft. Sie war ausgeschlossen von allem kulturellen und religiösen Leben ihrer Zeit. Sie dürfte zugegebenermaßen noch nicht einmal dort in dieser Menschenmenge sein, wo Jesus ist. Und ihn anzufassen an seinem Körper oder gar ihn anzusprechen via Iris, das hätte sie sich vermutlich niemals getraut. Vielleicht war sie auch nicht der Typ dafür, so eine öffentliche Szene dort zu machen. Aber auch für sie ist Jesus die letzte Hoffnung. Und wenn sie ihn also nur berühren könnte, nur seine Kleidung, dann würde es vielleicht ja schon helfen. Für die Therapie hatte sie bereits ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Nur reiche Leute konnten sich überhaupt damals Ärzte leisten. Nichts hatte geholfen und nun ist sie auch noch mittellos. 12 Jahre hatte sie alles versucht, aber ihre Erkrankung wurde nur noch schlimmer. Was hat sie also noch zu verlieren? Es gibt Menschen wie diese Frau, die kämpfen jahrelang mit einer Krankheit, vielleicht auch mit den Folgen eines Unfalls, mit den Folgen einer Sucht. Es gibt Umstände wie Corona, die unser Leben so stark einschränken, dass sie sich auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen negativ auswirken können. Vielleicht haben wir auch einfach ein wichtiges Anliegen in einem bestimmten Bereich unseres Lebens, für das wir schon jahrelang beten. Ein Partner, Kinder, einen anderen Job. Und wir haben auch schon so viele Maßnahmen ergriffen, um unser Ziel zu erreichen und uns aus dieser Notlage zu befreien, aber nichts hat geholfen. Und ich persönlich kenne das als eine Art Zyklus, wo man sich abwechselt zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Und am Ende resigniert man oft. Und irgendwann wird man vielleicht auch müde zu beten oder zu kämpfen. Und man findet sich ab. Diese Frau aber, sie bäumt sich nach 12 Jahren noch einmal auf und verstößt gegen alle verinnerlichten Vorschriften, dass sie dort nicht sein darf, dass sie unrein ist, weil sie ihre Hoffnung auf diesen Jesus setzt. Es geht ja um alles, es geht ja um viel. Sie war ausgeschlossen aus jeder Art von Gemeinschaft. In ihrer Zukunft gab es keine Ehe, keine Kinder, kein erfüllender Job, wenn man es auf heute überträgt. Und das ändert sich nun schlagartig, als sie Jesus begegnet. Wir wissen nicht, ob sie jemals mit jemandem offen über ihre Ängste und Gefühle reden konnte. Jesus heilt diese Frau nicht nur, er eröffnet ihr einen Zugang zu sich selbst. Und es folgte wahrscheinlich so eine Mischung aus Beichte und Lebensbericht, Lebensgeschichte. Viele Menschen dürfte damals die Geschichte der Frau tief berührt haben. Reden kann helfen. Und ich glaube nicht, dass es immer ein öffentliches Bekenntnis sein muss. Aber diese Frau an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, sie brauchte dieses Gesprächsangebot. Sie musste die Dinge, die ihr widerfahren sind, benennen und ausformulieren. Und Jesus resümiert: Dein Glaube an meine Kraft hat dich gesund gemacht. Und er sagt ihr, dass ihre Erkrankung nicht zurückkehren wird. Er nennt sie seine Tochter, also Gottes Kind. Er gibt ihr Hoffnung und eine Perspektive. Er holt sie zurück ins Leben. Sie kann als Geheilte wieder Teil der Gemeinschaft werden. Und ich hoffe, dass sie auf der nächsten Hochzeit getanzt hat. Und was macht Jairus in dieser Zeit? Ich denke, er ist fassungslos. Ist ja schön und gut, dass Jesus eine Frau heilt auf dem Weg zu seiner Tochter, aber muss er denn gleich stehen bleiben und sich ihre ganze Lebensgeschichte anhören? Hat er noch nie was von Priorisierung gehört? Ich glaube, Jairus wurde mit jeder Minute verzweifelter. Und das ist in dieser Situation auch mehr als verständlich. Was Jesus da macht, ist ziemlich schwer einzuordnen für Jairus, auch für uns. Hätte er nicht später zu dieser Frau zurückkommen können? Und schließlich erfüllen sich in dem Moment Jairus schlimmste Erwartungen. Seine Diener kommen ihm entgegen und während Jesus noch mit dieser Frau redet, sagen sie zu ihm: Du brauchst Jesus nicht mehr mitzubringen. Deine Tochter ist gestorben. Der Rettungswagen kommt nicht mehr rechtzeitig zur Patientin. Jesus wiederum enttäuscht aber nun die Erwartungen aller Anwesenden nochmals, indem er die Mission nicht abbricht. Es ist noch nicht zu spät, Jairus, vertraue mir. Vielleicht dachte sich Jairus, dass sie vielleicht doch noch lebte und die Berichte nicht stimmten, als er Jesus dann mit seinen engsten Vertrauten zum Haus seiner Tochter begleitet, also zu seinem Haus. Aber mit dem Eintreffen vor Ort wird ihm sofort bewusst geworden sein, dass diese Nachricht seiner Bediensteten stimmte. Die Totenklage für das Mädchen hatte bereits eingesetzt. Und über diesen Textabschnitt könnte man noch zwei Predigten halten, aber ich möchte das nur kurz zusammenfassen, was dort passiert mit dem Mädchen, was auferweckt wird. Der Tod ist endgültig. Das ist eine allgemein unumstößliche Wahrheit zu fast jeder Zeit, in fast jeder Gesellschaft. Dementsprechend groß war laut biblischem Bericht auch der Schock und die Freude, als Jesus das Mädchen vor den Augen der Eltern auferwecken kann. Ein Mädchen, das noch nicht einmal in der Pubertät war, wird hier ebenfalls zurück ins Leben geholt. Die Eltern dürfen Eltern bleiben. Das tote Mädchen geht nun lebendig in ihrem Zimmer herum und kann essen und trinken. Und die gleichen Wörter, die hier im griechischen Text als Reaktion der Eltern und der geheilten Frau auf das geschehene Wunder benutzt werden, nämlich zittern, Furcht und außer sich sein, diese Wörter werden auch benutzt am Ende des Markus-Evangeliums, im Kapitel 16, nämlich in dem Moment, als die Frauen, die Jesus auf seinem Weg bis zum Verbrechertod am Kreuz begleitet haben, merken, dass der Leichnam des gekreuzigten Jesus nicht mehr im Grab zu finden ist. Es sind die gleichen Gefühlsregungen. Zittern, Furcht und außer sich sein. Passiert das gerade wirklich? Kann das sein? Hat Jesus den Tod besiegt? Krankenheilung, meinetwegen. Aber Tod ist Tod. Und wenn das nicht mehr gilt, dann passiert hier wirklich etwas Neues. Oder nicht? Der Pastor Timothy Keller schreibt in einem seiner Bücher, ich zitiere: Wir modernen Menschen stellen uns Wunder so vor, dass sie die Natur außer Kraft setzen. Jesus wollte mit ihnen die Natur wiederherstellen und heilen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt ursprünglich ohne Krankheit, Hunger und Tod erschuf. Jesus kam in die Welt, um zu erlösen, wo sie erlösungsbedürftig ist. Und um zu heilen, was zerbrochen ist. Seine Wunder sind nicht nur Erweise seiner Macht, sondern ein greifbarer Vorgeschmack darauf, was er einmal mit dieser Macht tun wird. Die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern ein Zuspruch an unsere Herzen, dass die Welt, nach der wir uns alle sehen, kommen wird. Wenn wir uns als Baptistengemeinde Friedrichshain als NachfolgerInnen von Jesus verstehen, dann sind wir Teil dieses Wiederherstellungsprozesses. Einerseits, weil wir in der Auferstehung von Jesus erfahren, dass unsere eigene Gottesbeziehung wiederhergestellt wurde. Und ich habe am Anfang davon berichtet, was uns alles widerfahren kann, sodass wir unter Umständen resignieren. Und auch die Zeit, in der wir leben, sind wir ehrlich, bietet viel Grund zur Verzweiflung und zur Wut. Aber in beiden Heilungsgeschichten, die wir hier lesen können, erleben wir doch, dass Jesus entgegen jeglicher Erwartung und auch jeglicher Erfahrung heilen kann und ein neues Leben ermöglicht. 12 Jahre lang hat die Frau alle möglichen Therapien ausprobiert und keine hat sie gesund gemacht. Sie hat alles verloren. Die Prognose war mehr als schlecht für eine körperliche Heilung. Das kleine Mädchen war unwiderruflich gestorben. Das war allen im Haus klar. Aber nicht einmal damit mussten sich die Eltern abfinden, als Jesus den Raum betritt. Versteht mich bitte nicht falsch, ich persönlich glaube nicht, dass Gott jeden kranken Menschen heilt. Und ich glaube nicht, dass Jesus uns aus jeder Notsituation sofort erlöst. Ich bin mir allerdings zutiefst sicher, dass Jesus mitleidet, wenn für uns das Leben gerade unerträglich ist. Und ich glaube, die Geschichten zeigen, dass einer seiner Wesenszüge Barmherzigkeit ist und Jesus Dinge in unserem Leben verändern kann. Seit Ostern müssen wir uns nicht mehr abfinden mit dem, was ist. Jesus will Menschen ganzzeitlich wiederherstellen, an Seele, Körper und Geist. Und das beruft uns als Gemeinde auch gleichzeitig in eine neue Verantwortung. Weil wir es erlebt haben und glauben, dass Jesus das Ruder jederzeit noch herumreißen kann, dürfen wir auch in einer globalen Karfreitagsstimmung nicht resignieren. Diese Geschichten, diese uralten, wahren Geschichten zeigen auch, dass wir als SchülerInnen von Jesus berufen sind, selbst zu heilen, wo wir Verletzungen in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Hören wir uns die Geschichten der Menschen an, die uns auf unserem Lebensweg begegnen. Es gibt Menschen, die haben einfach niemanden, mit dem sie reden können, und sie leiden darunter. Und ich habe das erlebt bei Prostituierten in Wohnungsbordellen genauso wie bei gutbürgerlichen Damen im Bus. Und das gab es auch schon vor Corona, aber natürlich hat Corona das verstärkt. Da, wo sich Menschen plötzlich nicht mehr in ihren vertrauten Gruppen treffen können, haben sie auch keine Möglichkeiten des Austauschs mehr. Nehmen wir uns also die Zeit, wenn Menschen uns ihre Not klagen, und lassen wir uns unterbrechen, so wie Jesus, wenn es notwendig ist. Haben wir Gemeinschaft mit den Armen, wie Jesus, und sind wir auch barmherzig gegenüber den Reichen? Stellen wir als Gemeinde, stellen wir persönlich Regeln auf, die Menschen aus der Gemeinschaft ausschließen oder ihnen ein erfülltes Leben quasi unmöglich machen? Mir ist bewusst, dass weder ihr als Gemeinde noch jeder Einzelne von uns alle Probleme, alle sozialen Nöte dieser Welt lösen kann. Aber mit der Auferstehung von Jesus vom Tod hat ein Transformationsprozess begonnen, der die Welt verändern will. Wir sind gerufen, in diesen Prozess der Wiederherstellung und Heilung einzutreten. Und das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Aber es bedeutet immer, für einen Moment von uns selbst wegzuschauen und auf den zu blicken, der auf diesem Weg vorangegangen ist. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von einer Professorin. Der Dienst Christi war ein Dienst des Trostes, der Befähigung, der Befreiung und der Versöhnung. So sind Christen dazu berufen, in Zeiten der Krise und des Wandels als heilende Vermittler und stabilisierende Kraft zu wirken. Wenn es rundherum stürmisch zugeht, sollten Christen die Gewissheit der Hoffnung vermitteln, dass es einen gibt, der über dem Sturm dieser Welt sitzt, dessen Verpflichtungen ewig sind und der am Ende siegen wird. Amen.